Gut, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Möchte beginnen mit einigen organisatorischen Ansagen. Wir haben uns mal angeschaut, wie das denn mit den Anmeldungen zum Übungsbetrieb ausschaut. Das sieht echt BN aus. Warum? Wir haben für die drei Dienstagsgruppen 125 Anmeldungen. Ja, was heißen würde, dass tatsächlich wir so auf einen Schnitt von 40 plus kommen würden. Das ist wirklich, wirklich schlecht. Was besorgniserregend ist, dass wir viele Anmeldungen haben, die sagen, ich will in meinem Erstwunsch Dienstag von 10 bis 12. In meinem Zweitwunsch, oh, Dienstag von 10 bis 12. Und dann im Drittwunsch, wissen Sie, das ist suizidal, weil das System, wenn es keine Lösung findet, weist zu. Das kennt kein Erbarmen. Ich denke, da ist gar nichts Böses dran, wenn Sie sagen, ich möchte am Dienstag von 10 bis 12. Ich würde Sie sogar ermuntern dazu, weil wenn Sie am Dienstag von 10 bis 12 gehen, ist für mich die Wahrscheinlichkeit höher, dass Sie vorher zu mir kommen. Ja, und das mag ich. Aber mit dem Zweitwunsch und dem Drittwunsch müssen Sie sich anders orientieren. Ja? Wenn wir dann tatsächlich am Ende die Situation haben, dass es viele von Ihnen gibt, die tatsächlich alle drei Dienstagsgruppen präferieren und nur die, dann müssen wir solche Anmeldungen tatsächlich ganz hinten anschieben. Ja? Wir müssen das dann händisch machen, ja, die Zuweisungen, und wir werden wahrscheinlich um die 400, das müssen Sie sich mal vorstellen, wir werden wahrscheinlich um die 400 Anmeldungen bekommen. Da können wir händisch nicht mehr wirklich vernünftig agieren. Also, was sind gute Gruppen? Gute Gruppen, das sind die Dienstags von 16 bis 18. Die Montagsgruppen 16 bis 18, das sind fast alle, ich weiß es nicht, sogar möglicherweise alle 16 bis 18 Gruppen. Okay. Das ist die erste Ansage. Die zweite Ansage, wir fummeln immer noch so ein bisschen auf unserer Webseite rum. Möchte kurz darauf hinweisen, was wir gefummelt haben. Und da sehen Sie unter Aktuelles, das ist diesmal in Gelb. Ist das etwas, was wert ist, erzählt zu werden? Definitiv nicht. Was ich aber erzählen möchte, das Logbuch ist da. Ja? So, und das allererste, was ich möchte Ihnen ganz kurz das Logbuch vorstellen, da ist es. Da werden Sie dann für jede Veranstaltung einen Eintrag finden. Das ist der Eintrag für die Dienstagsveranstaltung. Da wird gesagt, bitteschön, das ist die Eröffnungsveranstaltung gewesen, Einführung ins Thema diskrete Modellierung, Murmelspiel, Organisatorisches. Sehr kurz und knapp gehalten. Werden wir auch weiterhin so kurz und knapp halten. Sinn und Zweck ist natürlich, wenn Sie später mal sagen, okay, jetzt muss ich mich vorbereiten, zum Beispiel auf Klausur, dass Sie dann ganz kurz durchgehen können, ganz schnell durchgehen können, durch das Logbuch genau wissen, hey, da passiert das, da passiert jenes. Wichtiger ist fast noch, dass wir sagen, bitteschön, im Skript bewegen wir uns auf diesen Seiten. Vortragsfolien verweisen wir auf das Kapitel, das entsprechende Kapitel oder die Folienzahlen, und wir empfehlen eine weitere Lektüre. Ja? So, wir hatten schon drüber gesprochen, müssen Sie die weitere Lektüre unbedingt lesen? Ja, Sie lesen sie dann, wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Material gehabt haben. Dann würden Sie sich das Material, die zusätzliche Lektüre vornehmen, oder wenn Sie einfach Spaß an der Freude haben. Ja. Ein bisschen mehr zu verstehen, als wirklich notwendig ist, gibt einem so viel Sicherheit in der Klausur, dass Sie da rein gehen können, ja, mit dem größten Gefühl der Sicherheit. Ja. Sie lösen sich so einfach locker und leicht durch die einzelnen Aufgaben. So. Aber der wirkliche Grund, warum ich Ihnen die Seite zeige, Sie finden den ersten Eintrag, der sagt Präsenzblätter, und das erste Übungsblatt ist schon da. Ja, das haben wir abgelegt. Das ist also erst fällig, Dienstag in 2 Wochen. Ja? Das heißt, Sie haben jetzt tatsächlich fast 2 Wochen, ja? 1/3 Wochen zur Verfügung. So, das heißt aber auch, dass einige Inhalte des Übungsblatts von Ihnen möglicherweise noch gar nicht bearbeitet werden. Das ist am Anfang ziemlich elementar, was wir machen. Und ich kann mir lebhaft vorstellen, dass für 75% von Ihnen Schulwissen ausreicht. Ja? Sie können sich einfach hinsetzen und lösen das Übungsblatt aus dem Stand. Ja? Einige von Ihnen ist das dann wahrscheinlich nicht der Fall. So, was Sie aber auf jeden Fall machen können, die Aufgabe 1 vom ersten Übungsblatt, werden Sie lösen können. Und die ist durchaus interessant. Da lohnt es sich, so ein bisschen Vorsprung zu haben und sich diese Aufgabe übers Wochenende anzuschauen. Und vor allen Dingen das Aufschreiben, ja, das wird schon ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen und das Durchdenken. Ja? Also ich würde Ihnen wirklich empfehlen, schauen Sie sich das erste Blatt an, das erste Blatt sehen Sie dann abgelegt, wo, da sind wir, ja? Informationen zu den Übungen und dann sehen Sie gerade noch Blatt 1. Ja? Und Sie laden sich das Blatt 1 runter, schauen sich die erste Aufgabe definitiv an und können dann, es ist eine nette Aufgabe, wenn Sie Appleboy gerne trinken. Ich habe es ehrlich gesagt, ich muss es gestehen, ich weiß gar nicht, wie das schmeckt. Das, ja, ich weiß, ich habe mir aber sagen lassen, es ist ziemlich sauer. Naja, in der Übungsaufgabe wird dann auch von Apfelsäure gesprochen und Sie werden dann den Zusammenhang zum Appleboy dann auch entsprechend, ich hoffe, genießen können. So, wir gehen zurück zum Vorlesungsinhalt. Wir waren stecken geblieben beim Murmelspiel und das möchte ich mir jetzt vorknöpfen. Ich möchte das zu Ende führen. So, ups. Wir waren stehen geblieben bei den Zuständen. Ganz, ganz wichtige Überlegung. Ne? Das Problem war Murmelspiel auf der einen, Rechner auf der anderen. Unser Ziel, bringt das Murmelspiel in den Rechner, und zwar so, dass wir im Rechner mit dem Murmelspiel arbeiten können, Aussagen treffen können über die Eigenschaften des Spiels. Und unser Zugang war im Wesentlichen gewesen, Mensch, es ist doch wohl ganz offensichtlich, es kommt auf diese beiden Hebel an und es kommt darauf an, wie diese beiden Hebel stehen. Naja, und was machen wir deshalb? Naja, wir würden uns auf jeden Fall versuchen zu erinnern, wenn wir die aktuelle Konfiguration im Murmelspiel beschreiben möchten. Wir versuchen uns auf jeden Fall zu erinnern an die aktuellen Hebelpositionen. Und da wir uns Fragen stellen wollen, wo denn nun bitteschön die Murmel herausrollt, möchte ich auch mich erinnern an den Ausgang, an dem die letzte Murmel herausgefallen ist, die zuletzt eingeworfene Murmel herausgefallen ist. Ja? So, und das führt dann darauf, dass ich diese 4 möglichen Hebelpositionen mir anschaue und dann diese 3 möglichen Ausgänge, ja? Ausgang C, Ausgang D oder ganz am Anfang, da haben wir ja überhaupt keine Murmel eingeworfen, ja? Und das geben wir dann durch den Strich an. So, und dann haben wir gesagt, bitteschön, wäre ja noch schön, ne? Und dann haben wir uns überlegt, welche Konfigurationen überhaupt eintreten, habe das hier an die Wand geworfen und dann haben wir gesagt, bitteschön, es ist doch definitiv so, dass wenn wir den Ausgang, ich muss es wieder runterfahren, wenn wir den Ausgang tatsächlich nicht definiert haben, dann müssen die Hebel beide nach links zeigen. Ja? Und nach links zeigen, das gerade zur Erinnerung, das ist immer definiert durch den unteren Teil des Hebels. Ja? Und der zeigt hier, das ist jetzt eine rauf und runter, der zeigt hier natürlich nach links beim Hebel H1 und der zeigt auch hier der untere Teil nach links beim Hebel H2, nicht? So, okay. Dann haben wir gesagt, fein, das sind die möglichen Zustände. Und dann hat es bei Ihnen sofort Bemerkungen gegeben, du hast ja da noch Zustände drin, die sind auch nicht möglich. Die kannst du auch nicht erreichen. Ja, ist so, mache ich mir keine Gedanken drum. Die schleppe ich einfach mit und dann schauen wir mal, was mit diesen Zuständen, die wir gar nicht erreichen können, überhaupt passiert. So, mit den Zuständen können wir definitiv ausreichend beschreiben, wie denn die Murmeln fallen werden, wenn wir in A oder in B eine Murmel fallen lassen. Muss ich nur die Hebelstellungen wissen und das reicht. Jetzt möchte ich nicht die ganze Zeit einen Kreis schreiben und in dem Kreis H1 Doppelpunkt links oder rechts auftragen. Ich sage mir einfach, Mensch, der Hebel, der zeigt im unteren Teil nach rechts, der zweite, der zeigt nach links und der Ausgang, durch den die letzte Murmel durchgerutscht ist, das ist der Ausgang D. Nicht? Und dann hatten wir gesagt, bitteschön, wenn wir den Ausgang undefiniert haben, dann zeigen die beiden Hebel nach links. So, was jetzt interessant ist, das sind die Zustandsübergänge. Wenn wir nämlich, und wodurch werden Zustandsübergänge erzwungen? Ja, dadurch, dass wir Murmeln fallen lassen in A oder B. Da kommen wir von einer Konfiguration des Murmelspiels in eine andere. So, was mich jetzt interessiert, ist, dass wir eine Murmel in A einwerfen und wir sind im Anfangszustand. Also, LL- zeigt nach links, keine Murmel eingeworfen. Was wir jetzt machen möchten, oder was ich machen möchte, ich möchte eine Murmel in A einwerfen und möchte mich daran erinnern, dass ich die Murmel in A eingeworfen habe, indem ich in dem Pfeil, ja, das ist für mich das Symbol für einen Zustandübergang, indem ich über dem Pfeil das A eintrage. So, was passiert, wenn ich die Murmel jetzt in A fallen lasse? Tja, die rutscht hier runter und kommt wo raus? In C. Locker, ne? Was macht die mit dem Hebel H2? Nichts, denn sieht die gar nicht. Was macht die mit dem Hebel H1? Der Hebel wird gekippt, wenn er von der Murmel getroffen wird. R. Schauen wir mal, was die Folie sagt. RLC. So, jetzt lassen wir aber nicht eine Murmel in A, sondern wir lassen eine Murmel in B. Ups. Eine Murmel in B fallen. Was passiert? Die Murmel in B. Sie rutscht runter und wo kommt sie hin? Nach C. Es macht überhaupt keinen Unterschied, ob wir in A oder in B einwerfen. Die Murmel hängt in C fest, läuft in C raus. Okay. Ich habe sie in B fallen lassen. Passiert was mit dem Hebel H1? Nichts. Passiert was mit dem Hebel H2? Oh ja, der wird geswitcht. Das heißt, statt links habe ich dann rechts. So, wir behaupten LRC. So, wissen Sie, und was ich jetzt machen möchte, ich möchte wirklich sehen, was passiert. Und was hier passiert, ist doch offensichtlich, ja, wenn Sie schon wissen, was ein Graph ist, hier haben wir einen Graphen aufgeschrieben. Die Knoten des Graphen, drei Stück haben wir. Der erste ist das LL-, der zweite das RLC, der dritte Knoten das LRC. Und dann, nur wenn Sie wissen, was ein Graph ist, haben wir Kanten eingesetzt. Haben die Kanten aber auch markiert. Ja? Genau das möchte ich jetzt auch machen. Eine grafische Darstellung mir anschauen. Nicht? Und da, das ist ganz klar, das ist doch schön anzuschauen. Ja? Es gibt, Sie sehen keine Murmelspielen mehr, ja? keine Murmelbahnen. Ja? Es ist alles futsch. Aber für einen Informatiker, ja, das ist klasse für uns. Ja? Wir brauchen nicht diese verdammte Murmelbahn. Ja? Wir müssen ganz präzise wissen, was denn überhaupt für uns interessant ist. Und da steht es. Da steht, wenn du eine Murmel einwirfst und wenn du in dieser Konfiguration gewesen bist, dann rutschst du in die andere. Toll. So, und jetzt mache ich das natürlich nicht nur mit einer Konfiguration, sondern was ich machen müsste, machen wir das mal gerade ganz schnell. Was passiert denn, wenn ich in LRC, so, und was ist LRC? Links und jetzt sind wir aber hier rechts. Das ist LRC. Ja, ich habe da die letzte Murmel den Zeh herausfallen lassen. Was passiert, wenn ich denn die Murmel einwerfe in A? Bitteschön. Rutscht wo raus? Schreien Sie. C rutscht in C raus. Was passiert mit dem Hebel H2? Bleibt, ne? Genau, und was passiert mit dem Hebel H1? Wird geswitcht. R. Okay, was passiert, wenn wir aber jetzt die Murmel in B einwerfen? Was passiert mit dem Ausgang? In B werfen wir ein und schups. Oh, zum ersten Mal D. Was passiert mit dem ersten Hebel? Rein gar nicht. Moment, 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 hier ist der erste Hebel. Da passiert rein gar nicht, ja, weil die Murmel rollt ja vorbei. Heißt L. Was passiert mit dem Hebel, der jetzt auf rechts gestellt war? Der wird geswitcht. L. LLD. Nicht? Und jetzt würden wir einfach so weitermachen, ja? Ja, jetzt sind wir hier. Um Gottes Willen, das wächst und wächst und wächst. Das wird ziemlich groß. Wie groß? Ja? Genau, genau. Ne? Beziehungsweise, wenn wir überall abschließen, Anzahl Zustände mal 2. Ne? In Murmel eingeworfen in A, Murmel eingeworfen in B. Wie viele Zustände hatten wir? Puh. Nee, wo bist du denn? Wo bist du denn? Ah, da war er. 8, 9. Okay, 18. So, und wie sieht das Spektakel aus? Da ist das Spektakel. So, da können Sie natürlich sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das machen wir zusammen in 20 Minuten. Ja? Ist das besonders intellektuell herausfordernd? Nö, das ist überhaupt nicht intellektuell herausfordernd. Das ist einfach unsere Art und Weise, die Spielregeln des Murmelspiels informatisch nutzbar zu machen. Da ist es. Okay, so, und jetzt ist natürlich die wichtige Frage für uns. Und bitteschön, was können wir mit dieser Darstellung machen? Wir erinnern uns, das ist die Ausgangsstellung, die Ausgangskonfiguration. Nicht? Und das, hier wird uns gesagt, wenn du einen B, wenn du die Murmel in B einwirfst, dann hast du den Übergang, dass du halt hier das L in ein R kippst, nachdem es durchgelaufen ist. Und dann hast du tatsächlich einen Ausgang in C. Und wenn du dann ein A einwirfst, dann bist du da. Und wenn du dann ein B einwirfst, dann bist du hier. Und wenn du dann ein B einwirfst, dann gehst du wieder zurück. Ja, warum auch nicht? Wir haben einen Kreis. Schauen Sie mal, wenn Sie in die Veranstaltung GL1 hineingehen, da wird Ihnen gesagt, wie man Kreise findet. Und zwar ohne großartig nachzudenken, ja. Alle Kreise findet. Ja? Das können viele, viele Kreise sein. Ja? Aber hier haben wir ja einen kleinen Graphen. Was können Sie also zum Beispiel machen? Sie können alle Kreise bestimmen. Ja? Sie fangen in einer Konfiguration an, werfen Murmeln ein, kommen wieder zurück. Zum Beispiel das. Wir können aber noch sehr viel mehr. Die erste Frage war, aus welchem Ausgang, bitte schön, rollt die letzte Murmel, wenn nacheinander an den Eingängen A, A, B, A, B, B, A eingeworfen wird. Lassen Sie mich das gerade versuchen zu auszurechnen. Ja? So, erste Murmel in A. Hier fange ich an, ich bin in RLC. Zweite Murmel in A. LRC. Dritte Murmel in B. Wo ist B, bitteschön? LLD. Vierte Murmel in A. RLC. Fünfte Murmel in B. Whoops. RRC. Und dann nochmal ein B, bitteschön. LRLD. Und dann nochmal ein A. LRC, wenn ich das richtig durchgespielt habe. Sie müssen, das geht jetzt so fix. Ja? Was war denn die Frage? Aus welchem Ausgang rollt die letzte Murmel? Ja, wir kommen hier hin, C. Zweite Frage. Können wir Murmeln einwerfen, sodass die letzte Murmel in D herausrollt und danach beide Hebel nach rechts zeigen? Beide Hebel nach rechts heißt RR und wir sollen in D herauskommen. Hier ist dieser Zustand erreichbar? warum nicht eine ganz blöde Überlegung, da wenn da nichts reinzieht, dann komme ich da auch nicht hin. Ist halt so, ne? Ja. Ja, und Sie können noch sehr viel mehr Fragen beantworten. Sie haben das Murmelspiel, das haben wir sowas von in der Tasche. Ja? Wenn wir uns vorstellen, dass wir noch schöne algorithmische Fragen auf Graphen bearbeiten können. Ne? Das ist aber erst im dritten Semester, das lassen wir außen vor. Das Spiel haben wir informatisch in der Tasche. So ist es. Ja? So, was ich jetzt machen möchte, ich möchte mich mit dem Thema der Transitionssysteme oder Zustandsübergangsdiagramme mit einem zweiten Beispiel beschäftigen. Aber das möchte ich in die Fragestunde verschieben. Ja? Möchte jetzt weitermachen. Also ich kann Ihnen dann auch gleich sagen, wir würden dann uns mit einem sehr bekannten Problem beschäftigen. Mann, Ziege, Wolf und Kohlkopf. Nicht bei diesem Spiel ist es sehr unvorteilhaft, ein Kohlkopf zu sein. Naja gut, das ist vielleicht gar nicht mal so schlimm, weil man wird nicht vom Wolf gefressen, aber dazu noch sehr viel mehr später. So, und dann schauen wir uns mal an, wie es weitergeht. So, jetzt fangen wir an, uns wirklich einzugraben. Im Wesentlichen nehme ich fast an, dass viele von Ihnen das aus der Schule schon kennen, Mengenlehre. Ja? Oh, das ist sowas von langweilig. Na, könnte sein, ja? Aber schauen Sie mal, was passiert, wenn wir uns das anschauen. Was ist denn mein Wunsch, wenn wir uns jetzt mit der Mengenlehre beschäftigen? Naja, was ich wirklich machen möchte, ich möchte kommunizieren, zum Beispiel mit Ihnen oder Sie befähigen, später zu kommunizieren mit anderen, sodass es relativ wenige Missverständnisse gibt. Dass ich es auch mehr oder minder klar sagen kann, was zum Teufel ich denn will. Ja. Die Umgangssprache ist sehr, sehr mächtig. Das Problem mit einer mächtigen Umgangssprache ist, dass sie zu sehr vielen Mehrdeutigkeiten führt. So, welche Sprache dieser Welt ist denn sowas von präzise und erlaubt mir wirklich kurze, knappe Beschreibungen und nachfolgend Argumentationen? Welche Sprache dieser Welt ist so präzise, dass sie nicht überboten worden ist und in aller Wahrscheinlichkeit auch nicht überboten werden kann? Das ist die Sprache der Mathematik. Und wenn ich mir dann anschaue, warum kann die Mathematik, verdamm ich nochmal, so präzise beschreiben und argumentieren und helfen zu argumentieren? Mengenlehre. Man baut alles auf von Mengen. Ich werde komplexe Sachverhalte präzise beschreiben können. Und dann können wir auch anfangen zu argumentieren. So, Schreibweisen. Geschweifte Klammern. Was ich jetzt machen werde, für viele von Ihnen ganz, ganz kalter Kaffee. Deshalb machen wir den kalten Kaffee ziemlich schnell. Geschweifte Klammern beschreiben wir Mengen. Ja, und da haben wir die geschweiften Klammern rund um die, nicht rund, sondern die geschweiften Klammern um 1, 2, 3 gelegt. Damit möchte ich sagen, ich habe eine Sammlung, sprich Menge. Besteht aus den Elementen 1, 2, 3. So, werden häufig dieses Doppelpunkt-Gleichzeichen haben. Damit möchte ich andeuten, die linke Seite, Moment, bei Ihnen ist links hier. Quatsch, bei Ihnen ist links hier. Die linke Seite wird definiert durch die rechte Seite. Doppelpunkt gibt an, wer denn definiert wird. Ja? Wenn ich mal ganz schlecht drauf bin, dann könnte ich den Doppelpunkt auch rechts setzen. Na, dann wird halt die rechte Seite durch die linke definiert. Ja? X gleich 5. Ne? Doppelpunkt sagt, hey, linke Seite wird, der wird 5 zugewiesen. Muss aber nicht nur eine Zahl sein, die eine Variable, die eine Zahl annimmt, sondern das kann alles sein. Ja? So, jetzt werden wir aber nicht nur darüber reden, dass wir Werte zuweisen, sondern wir möchten auch Eigenschaften beschreiben. So, und Eigenschaften beschreiben würden wir durch diesen Doppelpfeil. Wir geben an, dass die linke Seite, die Eigenschaft der linken Seite beschrieben wird. Und dann würden wir zum Beispiel sagen, naja, hier sehen Sie ein Elementsymbol. Ja, das müssen wir später uns noch anschauen, was denn das überhaupt ist. Hier möchte ich im Wesentlichen die Menge groß M beschreiben. Ich möchte sagen, ein Element sitzt in dieser Menge groß M, Element klein M, sitzt in dieser Menge groß M genau dann drin, wenn es ein Element ist. Ja, ich könnte natürlich sagen zum Beispiel, hey, sitzt genau dann drin, wenn das M gleich 1 ist oder das M gleich 2 ist oder das M gleich 3 ist. Ja, könnte ich zum Beispiel sagen, dann hätte ich diese Menge anders definiert. Aber ehrlich gesagt, ich hätte einen Schuss im Kopf. Ja? Wenn ich jetzt aufschreiben würde, für diese poplige kleine Menge, 1 ist in M oder 2 ist in M oder 3 ist in M. Bitteschön, geschweifte Klammer, 1, 2, 3. Ja? Abkürzungen. Ich werde das an der Tafel nicht wirklich durchführen. Ja? Aber Sie werden das in den Folien sehen und Sie werden es im Skript sehen. Deshalb möchte ich es an dieser Stelle erklären. EX Punkt kürzt einfach ab, existiert. Ne? Ich sehe einige von Ihnen mitschreiben. Können Sie natürlich gerne machen. Ne? Aber das kriegen Sie ja alles auf den Tisch geliefert. Ne? F Punkt A Punkt für alle. Ja? Ja, ja. Ne, da kommen wir jetzt auf eine fundamentale Frage zu sprechen. Sie sagen im Wesentlichen, Mensch, was schreibst du denn EX Punkt? Der Fachmann schreibt, es existiert. Warum zum Teufel schreibst du F Punkt A Punkt? Die Fachfrau benutzt einen Allquantor. So. Jetzt schreibe ich mal, es existiert ein Weg und so weiter, ja. Und dann schreibe ich was ich sagen möchte. Wir haben die Umgangssprache und wenn wir Umgangssprache haben, sollten wir das versuchen anzudeuten. Wir sollten kein, wissen Sie, Sie kennen Denglisch, ja? Denglisch ist die äußerst unangenehme Eigenart, nachzuweisen, dass man das Deutsch nicht beherrscht. An allen Ecken und Enden, ja, kommen die Roy Rogers Begriffe dann auf einmal mit dem Deutschen vermischt vor. Das sieht ekelhaft aus, hört sich ekelhaft an und bitteschön, ich finde das, wenn Sie vorher auch noch umgangssprachlich geschrieben haben, ich finde das hier ekelhaft. Vor allen Dingen, da wird vermischt. Hier sollten wir wirklich sagen, das ist Umgangssprache. Um die es sich handelt. Und in die Umgangssprache sollten wir nicht irgendwelche mathematischen Symbole einfach fallen lassen. Wir können dadurch, dass wir uns einigen auf zum Beispiel, Sie können natürlich ausschreiben, ja, es existiert, es hindert Sie keiner dran, ja. Aber wenn ich jetzt Umgangssprache und Mathematik vermische, dann komme ich in dieses Denglisch. Schöner Hinweis, ja, erlaubt mir gerade auf diesen Punkt einzugehen. Was wir machen werden tatsächlich in den Übungen, wir möchten Sie, wenn Sie Übungsblätter abgeben. Deshalb wichtige Bemerkung an dieser Stelle. Wir möchten Sie mehr oder minder dazu zwingen, nicht nur wie ein Profi die Aufgaben zu lösen, sondern wie ein Profi auch die Lösungen aufzuschreiben. Ja? Heißt, das gibt einen auf die Finger. Nix auf die Finger. Aber das gibt einen auf die Finger, es gibt Punktabzug, ja? Versuchen Sie, wenn Sie aufschreiben, wirklich zu sagen, hey, ich befinde mich, ich möchte doch mich mitteilen, umgangssprachlich. Da hat sowas nichts zu suchen. Wir werden später mathematische Logik machen, Prädikatenlogik. Da tauchen diese Dinge auf und da gehören sie hin. Ja? Wenn Sie einen Existenzquantor benutzen, heißt das Kopf ab? Nein. Kleiner Finger ab? Nein. Knopf ab? Ja. Ja? Wir möchten aufschreiben wie ein Profi, nachdem wir gelöst haben wie ein Profi. So. Und jetzt, meine Damen und Herren, verstoße ich gegen mich selbst. Was haben wir denn da? Wir haben da stehen, aber das wollte ich nur als Beispiel benutzen. Umgangssprachlich Regen und dann wollten wir sagen nasse Straße. Wie sollte ich, wenn ich keinen Punkt Abzug von meinen Tutoren bekommen will, das aufschreiben? Wenn es regnet, dann ist die Straße nass. Wenn ausgeschrieben, dann ist es nass. Ja? Aber das war nur zur Illustration, um zu sagen, das ist eine Implikation. Ja? Kürzt eine Implikation ab. Und hier kürzen wir halt eine Äquivalenz ab. Klausur bestanden, dann und nur dann, genau dann, wenn. Ja, Prozentzahl, erreichte Prozentzahl ist 50% oder mehr. So, später werden wir uns mit Argumenten oder Beweisen beschäftigen und möchten, wissen Sie, das ist wirklich manchmal, ich bin Mathematiker, ich muss das gestehen und ich darf das gestehen und ich freue mich auch darüber. Ich bin als Mathematiker, habe meinen Abschluss als Mathematiker gemacht und bin jetzt, Entschuldigung, ein Vollblut-Informatiker, der stolz darauf ist, Mathematik gemacht zu haben. Aber selbst als ein hoffentlich Profi, wenn ich Argumente versuche zu verstehen, ist es manchmal sehr schwer festzustellen, wo hört dieses verdammte Argument denn auf? Wenn er da ist, Argument zu Ende. Wenn Sie an der Stelle, wo das Symbol auftaucht, noch Fragen haben, dann muss man sich das Argument nochmal vornehmen. Ja? So. Warum Mengenlehre? Ich habe ein willkürliches Beispiel herausgegriffen, das ist das Skatspiel. Was haben wir denn da? Naja, wir haben die verschiedenen Farben, Kreuz, Pik, Herz und Karo. Und dann haben wir die verschiedenen Wertigkeiten, 7, 8, 9, 10, Bube, Dame, König, Ass. Schauen Sie mal, das ist, ja, wenn man die mathematische Notation beherrscht, bups, da sind wir schon an der Stelle im Wesentlichen fertig. Naja, wenn man natürlich in der Mengenlehre noch nicht die Ausdruckskraft hat, die wir uns gleich aneignen werden, dann müssen wir natürlich sagen, die Karten, ach Gott, das ist eine Kreuz 7, das ist eine Kreuz 8, 9, 10, Bube, Dame, König, Ass. Aber dann dieselbe Geschichte mit Pik. Und dann mit Karo und dann mit Herz. Um Gottes Willen. Wie würden Sie, nachdem Sie Kartenarten und Kartensymbole haben, sagen, was Karten ist? Ja. Doppelpunkt gleich, linke Seite wird definiert, durch was? Kartenarten. Kreuzprodukt, warum heißt das Kreuzprodukt Kreuzprodukt? Weil es ein Kreuz ist. Mal Kartensymbole. So, dann weiß jeder, was passiert. Wenn jeder weiß, was zum Teufel dieses Kreuzprodukt denn ist. Ja, werden wir machen. Möchte an der Stelle nur sagen, bitteschön, wir können mit Leichtigkeit, wenn wir uns in der Sprache der Mengenlehre so ein bisschen üben, das werden wir machen, wir können mit Leichtigkeit Dinge sowas von präzise beschreiben, ja, dass es schon weh tut. Nicht? Und da ist gerade die Beobachtung, Mensch, hier hast du doch bei Karten alle möglichen Paare. Dann brauchen wir einen Operator oder eine Funktion, Kreuzprodukt, die mir tatsächlich dann alle möglichen Paare besorgt. So, nicht? Und an der Stelle hätten wir dann das Kreuzprodukt. Was sind Mengen? So, das ist schön, dass wir so weit gekommen sind. Ja, das ist eine berechtigte Frage. Was zum Teufel sind Mengen? um die Jahrhundertwende, 1900, ja, 1920 herum, da war das eine Frage, die hat man, man hat erstmal schön drauf losgerechnet, weil man hat sich gedacht, ach Mensch, das ist doch sowas von klar, eine Menge, das ist eine Sammlung von Objekten, fertig, aus. Kann doch nichts passieren. Ja. Man hat einfach schön drauf losgerechnet und gemeint, naja, den Begriff der Menge, den habe ich verstanden. Bis man auf einmal gesehen hat, um Gottes Willen, man kann Mengen definieren, die gibt es gar nicht. Und wenn Sie das gemacht haben, dann können Sie auf einmal Dinge beweisen, die falsch sind. Aber wir stellen uns erstmal vor, wir wissen, was Mengen sind. Naja, und dann muss ich zu sprechen kommen auf dieses Elementsymbol. Das ist ein Epsilon. Ein Epsilon ist schön weich geschwungen. Ja? Beim Mittelstrich ist es eingezogen. Das hier nicht. Ne? Das ist schön eckig. Aber im Wesentlichen ist das ein Epsilon halt. Ja? Dann möchte ich andeuten, dass das klein m ein Element der Menge groß m ist durch dieses Elementsymbol. Und wenn das nicht der Fall ist, möchte ich das Elementsymbol einfach quer durchstreichen. Ja? So, und bitteschön. Also, Sonnental. Ich habe es gegoogelt. Es gibt es nicht. Aber für uns gibt es Sonnental. Wer ist denn in Sonnental? Naja, da haben wir Männer, da haben wir Frauen. Und die Männer in Sonnental müssen rasiert werden. Also ich versuche Sonnental zu umgehen. Ja? Da gibt es auch einen Barbier, nicht nur einen Barbier, vielleicht hat sogar Konkurrenz. Und dieser Barbier soll genau die Männer rasieren, die sich nicht selbst rasieren. Was das mit Mengen zu tun hat, ist vollkommen unklar. Aber wir gucken uns jetzt in Sonnental um, schauen bei den Barbieren vorbei und da gibt es einen, öi, ich rasiere genau die, die sich nicht selbst rasieren. Da fragt man sich natürlich, dieser Barbier, da wohnt ja dieser Barbier, der rasiert alle, die sich nicht selbst rasieren. Dieser eine Barbier, rasiert er sich selbst? Was ist denn Ihr Fazit? Wird sich dieser Barbier selbst rasieren? Der wohnt in Sonnental. Also, Fall 1. Dieser eine Barbier, der alle rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Und dieser Barbier wohnt in Sonnental. Dieser Barbier rasiert sich selbst. Was folgt daraus, bitteschön? Der rasiert alle die, die sich nicht selbst rasieren. Ja, was passiert jetzt? Rasiert er sich selbst oder nicht? Okay, er rasiert sich also doch nicht selbst, ja? Ja, das ist beruhigend. Weil wenn er sich rasiert, dann müsste er sich nicht selbst rasieren, nach deiner Beschreibung. Genau das haben Sie gerade ausgesagt. Okay, gut, aber der Sicherheit halber, schauen wir mal nach, ob er sich wirklich nicht selbst rasiert. So, Fall 2. Barbier rasiert sich selbst. Nicht selbst. Was passiert, bitteschön? Ja? Bitte? Ja. Der muss sich selbst rasieren. Dazu fragen, was ist denn jetzt die Quintessenz? Die Welt, in der wir leben, ist inkonsistent oder was? Was jetzt? Was passiert hier? Ja? Eieieiei, das ist eine ganz, ganz gute Bemerkung. Das ist die nächste Folie. Ne, ist doch klasse. Ist doch klasse. Was passiert mit diesem Barbier? Angenommen, es gäbe Sonnental. Was ist denn jetzt die Quintessenz aus dieser Analyse? Angenommen, wir haben irgendeinen Barbier in Sonnental. Was ist die Quintessenz dieser Analyse? Ha? Jeder Barbier in Sonnental wird mindestens einen Mann rasieren, der sich selbst rasiert. Oho, das wäre aber sehr schräg, oder? Was ist die Quintessenz? Es gibt keinen Barbier in Sonnental, der alle männlichen Einwohner rasiert, die sich nicht selbst rasieren. Gibt's einfach nicht. Der scheitert an sich selbst, das ist das Problem. So, und jetzt kommen wir genau auf den Hinweis zu sprechen. Mensch, das ist so dasselbe Phänomen, was hinter einem Paradox von dem Russell, Bertrand Russell, entdeckt steckt. Und der Bertrand Russell, der hat sich gesagt, Mensch, okay, das ist ja alles gut mit diesem intuitiven Begriff der Mengenlehre, aber ist auch irgendwie schräg. Kann ich dann nicht die Menge aller Mengen bilden? Boah, und was ist mit dieser Menge aller Mengen? Ist das eine Menge? Hä? Merken Sie, es stinkt was, ja? Wenn das eine Menge ist, müsste sie sich selbst enthalten, ja? Hä? Und genau das, ja, es war ein Philosoph, die stellen sich diese merkwürdigen Fragen, aber genau die, ja, die ins Ziel stechen. Er hat gesagt, gut, ich möchte die Menge n aufschreiben, die definieren wir, linke Seite ist die Menge groß n, das ist die Menge aller Mengen n, die sich nicht selbst enthalten. Und was heißt, die sich nicht selbst enthalten? Mit m ist kein Element von m. Interessiert mich eine solche Menge? Um Gottes Willen, nein. Warum soll die mich wirklich interessieren? Interessiert mich diese Menge, um tatsächlich mir klar zu werden über die Sinnhaftigkeit unseres Begriffs der Mengen? Brennend interessiert mich das. Kann ich damit Schindluder treiben? Bertrand Russell sagt mir, oh, um Gottes Willen kannst du Schindluder treiben. Was ist denn klar, wenn ich mir jetzt diese Menge groß N anschaue? Was definitiv klar ist, für jede Menge M ist M entweder in der Menge, in der Menge groß N, oder nicht. Es ist entweder drin oder nicht drin. Das ist klar. Es ist nichts dran zu deuteln. So, und dann habe ich natürlich verschiedene Fälle. Und wir erinnern uns an den Barbier. Ja? Der erste Fall ist, nö, diese Menge groß N, da ist alles drin. Ja? Stecken wir einfach in diese Menge groß N hinein. Diese Menge enthält sich nicht selbst. So, was passiert? Ja. Tja, die muss ich enthalten. Der Barbier von Sonnental. Hier habe ich was Falsches aufgeschrieben. Was ist hier falsch? Oder was sollte ich präzise aufschreiben? Was sehr klar ist, M oder, das ist nicht falsch, was ich hier aufgeschrieben habe, aber es ist nicht präzise genug. Ist M in Groß N oder ist M nicht in Groß N? Sollte ich das wirklich aufgeschrieben haben oder sollte ich was schärfer gesagt haben? Entweder. Kommen wir an der Stelle zu sprechen auf den Unterschied zwischen entweder oder. Genau eins von zweien ist wahr. Und oder. Eins von zweien ist wahr oder beides. Ja?
Tertium non datur, ein drittes kann es nicht geben. Das ist ja, eigentlich ist das logisch.
Ne? Ja, nicht, aber da muss man vorsichtig sein. Ich habe natürlich die Möglichkeit, umgangssprachlich zu sagen, es regnet oder die Sonne scheint. Es regnet oder die Sonne scheint kann wahr sein, wenn es regnet und die Sonne scheint. Tertium datur. Ja. Okay, also was wir sagen müssen, bitteschön, die Definition, die sagt mir klipp und klar, M ist nicht Element in N. Ja, das, pups, ne, dann bist du drin. Fall 2. N ist in Groß N. Wie müssen wir denn da argumentieren? N ist in Groß N. Wenn das N in sich selbst drin ist, dann muss es die Definition eines Elementes, für die Definition eines Elementes natürlich, muss die Definition eines Elementes zutreffen. Die Definition eines Elementes sagt, N ist damit nicht in Groß N. Das ist die einzige Möglichkeit, N nicht in Groß N, dass ich das Groß N da reinpacken kann. So, und jetzt haben wir genau das Paradox, das wir in Sonnenthal kennengelernt haben, ja? Beim Barbier von Sonnenthal. Bitte? Fall 1 wiederholen. Wissen Sie, ich gehe mal davon aus, 50% von Ihnen haben verstanden, worüber wir, was wir gerade gesagt haben, ja? Wie wir gerade argumentiert haben. Einen Mutigen hat es gegeben. Die Ausgangssituation im Fall 1. N ist nicht in Groß N. So, und dann haben wir uns überlegt, wann zum Teufel, Definition von dem Groß N, wann zum Teufel steckst du denn ein Element, das haben wir mit Groß N bezeichnet, in diese Menge Groß N hinein. Du steckst dieses Element Groß M genau dann hinein, wenn das Element Groß M sich nicht selbst enthält. Definition. Ja, damit werde ich doch gezwungen, unter der Annahme, dass das Groß N sich nicht selbst enthält, das Groß N da reinzupacken. Definition. Dafür, dass ich ein Element, hier Groß M, hineinpacke. Annahme, dass Groß N, ich sollte es so halten, Annahme, dass Groß N ist nicht in Groß N, dann muss ich, M durch N ersetzt, das Groß N da reinpacken, ich habe keine Wahl. So, und jetzt sagen Sie mir mal, nicht, und dann kommen wir dahin. Was zum Teufel geht hier vor? Die Mathematik, wenn sie inkonsistent wäre, ehrlich gesagt, ich möchte dann am anderen Morgen nicht mehr aufwachen. Da passieren schreckliche Sachen. Ja. Dann weiß, ich würde auch nicht wissen, ob ich da wieder. Nee, also. Und nu? Diese Menge Groß N gibt es gar nicht. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir finden können, um aus diesem Schlamassel rauszukommen. So, wissen Sie. Und jetzt hoffe ich, dass Sie immer noch gut schlafen können, ja, aber vielleicht nicht mehr ganz so gut wie vorher, ja. Und wenn Sie dann am Dienstag kommen, ja, dann können Sie sich wieder die Informationen holen, wie man denn gut schläft, ja. Die Konsistenz der Mathematik ist in Gefahr, ja. Möchte nur sagen, dass wir uns jetzt wirklich Gedanken machen darüber, dass wir präzise beschreiben, führt uns direkt auf die Mengenlehre. Aber da müssen wir sorgfältig sein und wir müssen uns wirklich überlegen, dass wir uns da nicht selbst ins Bein schießen. Und darüber müssen wir uns dann am Dienstag unterhalten. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir in die Fragestunde über. Und da würde ich zuerst einmal Fragen sammeln. Die Frage ist, wie denn der Programmcode, wenn ich Sie recht verstanden habe, für das Murmelspiel aussehen würde. Ist nicht so ganz klar. Man müsste natürlich sagen, was soll das Programm denn machen? Ja? Aber es könnte ja sein, dass Sie sagen wollen, okay, ich möchte ein Programm schreiben, das kriegt eine Folge von Murmeln und für jede Murmel sage ich, wo ich die Murmel einwerfe. Und dann soll mir gesagt werden, wo am Ende die Murmel rausfällt. Dafür möchte ich ein Programm schreiben. Bitte schön, eine sehr gute Frage. Wie sollte ein solches Programm ausschauen? Ja?
Man kann das vielleicht erstmal richtig als endlichen Automaten darstellen. Also jeder Zustand ist ja dann Endzustand, außer der Initialzustand.
Okay, also was Sie sagen, dann geh doch mal zurück zu dem, was du gerade gemacht hast. Und du schaust dir das Ding bitte schön an. Und dann haben Sie gefragt, if then else, wenn ich das umsetzen möchte, Sie sagen, guck dir das Ding an, ich guck mir das Ding an. Und dann, was haben wir gemacht? Wir haben diesen Automaten durchlaufen. Mit if, then, else. Wenn ich da bin, dann gehst du da zu dem anderen Zustand über. Ist das besonders erleuchtende Programmierung? Nö. Ja? Wir würden dann halt 18 If-Then-Elses haben, ja, wenn Sie das so machen wollen. Oder aber, Sie machen das alles sehr viel cleverer. Und zwar im zweiten Semester, Datenstrukturen. Da benutzen Sie eine Datenstruktur, eine Struktur auf welchen Daten? Ja, auf den Kanten. Sodass Sie sehr effizient und präzis auf den Kanten tatsächlich arbeiten können. Ja? Dann brauchen Sie nicht mehr 18 If-Then-Elses. Zum jetzigen Zeitpunkt 18 If-Then-Elses. Weitere Fragen, bitteschön. Okay, die Frage, was ist davon zu denken, wenn wir auf den einzelnen Hebeln, wenn wir aus denen Überführungsfunktionen machen. Ist für mich ist eine Möglichkeit, ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sollte schon klar sein, dass wir keinerlei Fett haben. Keinerlei Fett in welchem Sinne, dass wir exakt beschrieben haben, ohne auch wirklich mehr Informationen zu benutzen als unbedingt möglich ist in unseren Zuständen. Da können wir nichts einsparen. Und wenn wir da schon sehr präzise gewesen sind, die Zustandsübergänge, haben wir immer zwei. In A wird eine Murmel eingeworfen oder in B. Da können wir auch nichts einsparen. Das ist sowas von schlank, ja. Wenn man damit gut arbeiten kann, und tatsächlich ist die Aussage, drittes Semester, muss ich ein bisschen verweisen. GL1, och, das kriegen wir sowas gut in den Griff, ja. Weitere Fragen? Ja?
Sie hatten das letzte Mal den Begriff des Kalküls eingeführt, anhand von Beispielen. Was kann ich mir darunter vorstellen oder was muss ich jetzt dazu eigentlich
okay.
Wissen?
Was muss ich jetzt zu dem Begriff des Kalküls wissen? Was ich gleich noch mit Ihnen machen möchte, Mann, Wolf, Ziege, Kohlkopf. Eine weitere Anwendung dieses Kalküls, der Begriff ist schon gefallen, endliche Automaten, beziehungsweise Transitionssysteme. Was sind andere Kalküle? Naja, wenn wir versuchen zu argumentieren oder wenn wir versuchen, künstliche Intelligenz zu treiben und Wissen zu repräsentieren, werden wir das Kalkül, auch der Begriff ist schon gefallen, Aussagenlogik benutzen. Wenn wir es ganz wüst treiben, wenn wir mit Quantoren, Existenz und Allquantoren arbeiten möchten, werden wir das Kalkül der Prädikatenlogik benutzen. Was liegt wirklich diesem Zustandsübergangsdiagramm zugrunde? Ah, das Kalkül der Graphen. Sehr spezielle Graphen sind Bäume, das ist ein weiteres, sehr wichtiges Kalkül. Wie hat Google seine Milliarden verdient an Börsenwert? Indem es beobachtet hat, ich Google kann das Kalkül der Markov-Ketten anwenden, um den PageRank tatsächlich zu berechnen. Und dieses Kalkül, Markov-Kette, das kann noch sehr viel mehr als nur den PageRank berechnen. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Was ist ein Kalkül? Ein Kalkül ist eine Methode der Was ist das nochmal? Ein Kalkül ist eine Methode, die ich wo benutzen kann? Wie heißen wir nochmal? Theoretische Informatik heißen wir. Wie heißen wir noch genauer? Diskrete Modellierung. Ein Kalkül ist eine Methode, die ich in der diskreten Modellierung benutzen kann. Ja? Aber nicht nur diskrete Modellierung, sondern natürlich auch analoge Modellierung. Ja? Wir betrachten halt nur diskrete Kalküle. Okay, die nächste Frage, bitteschön. Ja? Sehr gute Frage. Was genau ist ein Transitionssystem? Wissen Sie, ich muss an dieser Stelle so ein klein wenig schwammig bleiben. Ja? Wir werden später uns kümmern um endliche Automaten. Der Begriff ist ja, wie gesagt, schon zweimal vorgekommen. Und da werden wir sehr genau sagen, was ein endlicher Automat ist. Ein Transitionssystem denn überhaupt ist. Lassen Sie mich an dieser Stelle nur versuchen, mehr oder minder intuitiv die Frage zu beantworten. Naja, ein Transitionssystem, das ist im Wesentlichen ein Graph. Die Knoten des Graphes sind was? Bitte schön. Ja? Die Knoten des Graphen sind was? Die Zustände. Aha. Wo kommen die Zustände, bitte schön, her? Haha, hier. Wir haben beobachtet, was es denn zu modellieren gibt und wir haben uns genau überlegt, was denn notwendig für die Modellierung ist. Und das haben wir, sprich Konfiguration, in einen Zustand verpackt. Wissen Sie, und dann versuchen wir ein System zu modellieren. Eine Konfiguration dieses Systems, was zum Teufel ist ein System? Ja, zum Beispiel ein Murmelspiel. Gleich werden wir das System der Flussüberquerung kennenlernen. System, es ist fast alles ein System. Ja? Ihr Körper ist ein System. Ja? Es führt Prozesse aus. Es reagiert auf Eingaben. Wir versuchen ein System zu modellieren, indem wir sagen, eine Konfiguration des Systems wird durch einen Zustand modelliert. Wie kommen Sie auf den Zustand? Naja, indem Sie genau versuchen zu beobachten, das ist, was ich für die Modellierung brauche und sonst nischt. Sie abstrahieren weg, was immer geht. Und dann kommt dazu, dass Sie modellieren müssen, mein System reagiert doch auf Außeneinflüsse. Ja, dann kommen wir auf die Zustandsübergänge. Ich habe hier einen Außeneinfluss, indem ich einen Murmel einwerfe in A oder in B. Und dann muss ich halt für alle Zustände, die ich habe, und für jeden Außeneinfluss oder für jede äußere Eingabe sagen, wo der neue Zustand denn sein wird, die neue Konfiguration. Sehr intuitiver Begriff an sich. Ne? Und das ist wirklich nicht mehr, als dass wir wissen müssen, was ein Graph ist. Wir würden dann die Kanten markieren gemäß dem Außeneinfluss, ja? Knoten entsprechenden Zuständen. Ja. Wie kann ich das Ergebnis eines Umwelteinflusses modellieren, wenn ich nicht weiß, was die Konfiguration ist, in der ich mich gegenwärtig befinde? Kann ich nicht. Ich muss wissen, in welcher Situation ich mich befinde. Wenn ich weiß, welche Umwelteinflüsse auf mich wirken, dann kann ich sagen, was die neue Situation ist. Aber ich muss wissen, wo ich bin. Und ganz, ganz wichtig, wir sollen so modellieren, dass es hoffentlich nicht zu viele Zustände gibt. Ja, wenn wir exponentiell viele Zustände haben, 200 ist eine Zahl, der möchten Sie weder im Dunklen noch im Hellen begegnen. Wenn die auf Sie tritt, können Sie vergessen. Nicht mal notwendig, einen Leichenwagen zu holen. Die sind sowas vom Platt. Ja. Anzahl der Zustände müssen wir klein halten. Ja, nächste Frage. Ja. Das ist eine Möglichkeit, dieses Paradox aufzulösen, zu sagen, naja, wenn tatsächlich es einen Barbier gibt, der alle Einwohner rasiert in Sonnenthal, alle Einwohner in Sonnenthal rasiert, die sich nicht selbst rasieren, dann ist das nicht ein Barbier, der in Sonnenthal ansässig ist. Das ist eine Möglichkeit, diesen Widerspruch aufzulösen. Eine andere Möglichkeit ist zu sagen, die Menge aller Barbiere mit der Eigenschaft, dass sie alle männlichen Einwohner rasieren von Sonnenthal, Einwohner von Sonnenthal rasieren, die sich nicht selbst rasieren. Die Menge all dieser Barbiere hat welche Eigenschaft? Bitte? Eine Menge kann sich nicht selbst rasieren. Oh, das sind möchtegern Papiere, die nicht wirklich Papiere sind. Eine Möglichkeit, definitiv. Aber wir fordern ja, wir reden über alle Papiere, die Einwohner von Sonnenthal sind und alle männlichen Einwohner von Sonnenthal rasieren, die sich nicht selbst rasieren. Diese Menge der Papiere, was können wir darüber sagen? Die Menge ist leer. Ganz genau. Die ist leer. Überhaupt keine Probleme. Ja. Ja, das wäre eine andere Möglichkeit. Das wäre eine andere Möglichkeit. Sehr wohl, richtig. Ich muss reden über die Menge aller Barbiere, die sind männlich und Einwohner von Sonnenthal und rasieren alle männlichen Einwohner von Sonnenthal, die sich nicht selbst rasieren. Diese Menge ist leer. Und sonst, haben Sie gerade beobachtet, haben wir verschiedenste Möglichkeiten, das sind möchtegern Barbiere. Das sind weibliche Barbiere, nicht in Sonnenthal ansässig, ja, müssen dann irgendwie aus dieser Beschreibung der Barbiereigenschaft raus. Ja?
Das sind das wie Meta-Elemente oder Metamengen, so Hilfsmengen, die man sich so ausgeklammert sind, dass man trotzdem so spezielle Aussagen behandelt. Die Exaktheit der Mathematik zu tangieren, zu verletzen.
Gibt es so etwas wie Meta-Elemente oder Meta-Mengen? Es gibt andere Erweiterungen des Mengenbegriffs, wo man versucht zu sagen, es gibt mehr als nur ein Element zu sein oder nicht zu sein. Was man nämlich zulässt, ist zu sagen, es könnte sein, dass du ein Element bist. Und zwar mit Wahrscheinlichkeit 0,25. Dieser Begriff, Fuzzy-Mengen. Fuzzy, ja, das ist nicht genau definiert. Ja, Fuzzy. Diesen Begriff der Fuzzy-Mengen gibt es. Ansonsten, Meta-Elemente und Meta-Mengen. Sie müssen verstehen, wir versuchen, alles aufzubauen aus einem Konzept, das so einfach ist wie irgend möglich. Und dieses Konzept ist das Konzept der Mengen. Da möchte ich sagen, Fuzzy mal außen vor gelassen. Ja? Passt auf einen ganz anderen passt auf ein ganz anderes Problem, wo ich mir halt nicht sicher bin darüber, ob ich jetzt ein Element bin oder nicht. Wenn ich wirklich einen fundamentalen Kalkül aufbauen soll, dann sollte der so einfach sein wie möglich. Der hat den Begriff des Elements, der hat den Begriff der Menge. Fertig, aus, Sense. Das ist einfach. Und daraus möchte ich alles aufbauen. Ja? Möchte nichts Kompliziertes haben. Okay. Haben wir noch Fragen? Oder gehen wir jetzt mal an die Flussüberquerung? So, was ist die Situation? Die Situation ist, wir befinden uns an einem Fluss und haben am linken Ufer einen Mann stehen, der, hier haben wir den Fluss, und es ist kein reißender Fluss, ja, der plätschert so schön vor sich hin. Wir haben auch noch ein Boot. Hier ist das Boot, wenn Sie das sehen können. Am linken Ufer befindet sich ein Mann, ein Wolf, eine Ziege und ein Kohlkopf. So, das ist meine Startkonfiguration. Und meine Endkonfiguration, hoffentlich in mehreren Schritten, also es ist ein heftiger Bootsverkehr, wird stattfinden. Am Ende möchte ich haben, ohne großartig Wellen gemacht zu haben, am rechten Ufer Mann, Wolf, Ziege und Kohlkopf und das Bötchen, bitteschön, das darf nicht verloren gehen, das ist dann auch jetzt am rechten Ufer. Ich möchte von meiner Startkonfiguration zur Endkonfiguration, indem ich mehrfach mit dem Boot transportieren. Der Mann muss im Boot sein und wer passt sonst noch ins Boot? Auch der Mann, der kann alleine fahren, wenn er will. Er kann aber, manchmal ist es sinnvoll, alleine zu fahren nebenbei. Er kann aber auch ein weiteres Objekt, einen Wolf mitnehmen, Ziege mitnehmen, Kohlkopf mitnehmen. Kann er auch machen. Kann er zwei Objekte mitnehmen? Nee, dann geht das Boot unter. Ja? So, jetzt ist aber das Problem, der Wolf hat Schmacht und die Ziege auch. Heißt, Wolf, wenn er die Ziege am selben Ufer hat, der frisst die. Der fragt nicht groß, der frisst. Ziege, auch Schmacht. Wenn die Ziege mit dem Kohlkopf am selben Ufer ist, die frisst den. Die fragt nicht groß, die frisst den Kohlkopf. Der Mensch hat keinen Schmacht. Ja? Okay. So, gut. Das ist jetzt vielleicht gar nicht mal so schlecht, die Möglichkeit hinzuweisen. Ich habe jetzt hier das PDF aufgemacht und kein Vollbild erzeugt, sondern nur aus Versehen ein teilweises gezeigtes Bild. Und dann sehen Sie, die Folien, die sind in verschiedene Sections und Subsections unterteilt. Ja? Hier sehen Sie, es hat eine Section-Einführung. Und dummerweise, ich habe es gemeint, dass ich es korrigiert hätte, ist hier wieder eine Section-Flussüberquerung rausgekommen. Das sollte tatsächlich so sein, dass wir eine Section-Einführung haben und das andere sollten nur Subsections sein. So, warum weise ich darauf hin? Wenn Sie das... den Foliensatz so aufmachen, ja, und Sie möchten jetzt nicht durch alle Folien sich durchquälen, sondern zielgerichtet sich anschauen, was im Murmelspiel passiert ist, klicken Sie auf das Murmelspiel und schwupp sind Sie da. Ja? Okay, so, was ich machen möchte, Vollbild. Okay. Welche Fragen sollten wir uns stellen? Was wir jetzt machen, ist von großer Relevanz für die erste Aufgabe. Wir versuchen zu modellieren, wir versuchen das Problem der Flussüberquerung, ohne dass der Computer nass wird, in den Computer zu ziehen. Die Idee wäre zu sagen, Irgendwie ist es doch natürlich, oder? Wieder Zustände ins Spiel zu bringen? Und wenn wir das können, ist es dann nicht auch natürlich, von Zustandsübergängen zu reden? Wieso Zustandsübergänge? Naja, da passiert ja was, ne? Der Mann, der fährt mit dem Bötchen hin und her. Relevanten Objekte, Mann, Wolf, Ziege, Kohlkopf. Ah, da hat es das Boot auch noch im Fluss und das Ufer. Und da haben zwei Ufer, linkes und rechtes Ufer. Die wichtigen Eigenschaften. Das Boot ist ein kleines Boot. Der Mann passt rein und sonst noch ein Objekt. Wolf hat Schmacht. Wenn Wolf und Ziege am selben Ufer zurückgelassen werden, ist die Ziege nicht mehr lebendig anzutreffen. Selbe Geschichte mit Ziege und Kohlkopf. Welche Tätigkeiten oder Aktionen werden ausgeführt? Naja, die Aktion Überqueren des Flusses. Start, das ist, was ich wissen muss. Ziel, muss ich noch mehr wissen? Nein. So, nächster Schritt. Wir haben den Begriff der Abkürzung, den haben wir auch benutzt beim Murmelspiel. Da hatten wir diese runden, da hat man die Kreise in den Kreisen aufgetragen, Hebel 1, Hebel 2, links oder rechts. Haben das abgekürzt. Erste Komponente, zweite Komponente, dritte Komponente. Haben statt mit Kreisen mit drei Tupeln gearbeitet. Das möchte ich hier erstmal sagen, ich möchte nicht Mann schreiben, sondern M. Genauso wie ich das hier an der Tafel gemacht habe. So, aber jetzt kommen wir zum zentralen Schritt. Das Einzige, was interessant ist, wer denn bitte schön am linken Ufer und wer denn bitte schön am rechten Ufer sich befindet. Meine Frage an Sie, was sind unsere Zustände? Bei der Definition der Zustände, da müssen wir den cleveren Schritt machen. Da ist Intelligenz vonnöten. Was sollten unsere Zustände sein? Ja. Okay. Sie sagen, ich muss wissen, wer am linken Ufer ist, ich muss wissen, wer am rechten Ufer ist. Ich mache es im Wesentlichen genauso wie Sie, kleiner Unterschied. Ich schreibe auf die Menge der Objekte, die sich am linken Ufer aufhalten und die Menge der Objekte, die sich am rechten Ufer aufhalten. Wenn man... Ja. Der ist immer im Boot, aber es ist natürlich wichtig, wo der Mann sich aufhält. Stellen Sie sich mal vor, der Mann hat gerade die Ziege vom linken ans rechte Ufer gebracht. Am rechten Ufer befindet sich der Kohlkopf. Er deponiert die Ziege am rechten Ufer. Wenn wir nicht wissen, dass der Mann ebenfalls am rechten Ufer ist, dann hat er keine Möglichkeit, er hat gerade die Ziege rübergebracht, er wird ja nicht so blöd sein und die Ziege wieder mitnehmen, er wird dann den Kohlkopf mitnehmen. Aber dafür müssen wir wissen, dass der Mann am rechten Ufer sich gerade aufhält.
Der Mann kann ja auch alleine fahren.
Der kann auch alleine fahren, ja. Wann denn?
Wenn sie sich nicht auffressen.
Wenn sie sich nicht auffressen, in welcher Situation könnte er denn einfach mal JWD so ein bisschen hin und her fahren? Am linken Ufer befindet sich... Ja? Bitte? Wolf befindet sich am linken Ufer. Dann befinden sich am rechten Ufer Ziege und Kohlkopf. Lecker, lecker Ziege, ne? Oh, der Wolf und der Kohlkopf, dankeschön. Der Wolf und der Kohlkopf befinden sich am linken Ufer, am rechten Ufer ist die einsame Ziege. Ach, der Mann, der nimmt mal ein bisschen Auszeit, ja? Der pendelt mal hin und her, kann er machen. Kann er machen. Okay. Also, ich versuche als Zustand zu benutzen, schreiben wir das auf, die Menge interessiert mich und dann bitte ich darum, dass Sie mich kritisieren, weil das ist irgendwie nicht so wirklich überzeugend. So, ich schreibe auf die Menge, lassen Sie mich von Objekten sprechen, die Menge der Objekte am linken Ufer, das ist das erste Paar in meiner Beschreibung und dann das, nicht das erste Paar, die erste Komponente in meiner Beschreibung. Und die zweite Komponente ist die Menge der Objekte am rechten Ufer. So, und meine Zustände sollen alle diese Form haben. Zustände haben die obige Form. Ich bitte um Kritik. Kann ich das noch kürzer machen? Ja? Tja, ne? Entschuldigung, wenn ich weiß, wer am linken Ufer ist, der Rest ist am rechten. Es reicht, wenn ich nur sage, Menge der Objekte am linken Ufer. In den Folien habe ich es ganz bewusst so gemacht, ein bisschen redundant. Ja? Da hat man eine Wortmeldung. Ja. Ja, ganz genau. Wir spielen das jetzt durch. Das Starttupel, schreiben Sie es mir bitte auf, diktieren Sie es mir, ja? Das Starttupel, ja, wer auch immer, wer auch immer. Ja? MWZK. Aha, wir wissen noch gar nicht, was das ist. Dieses Ding, diese Null, Sie haben da von einer Nullmenge gesprochen, das ist gar nicht so falsch, ja, das ist die Nullmenge, aber ich streiche die durch, damit ich sagen kann, du bist nicht die Null, die Zahl Null, sondern du bist die Menge, die aus was besteht? Nix. Ja, Entschuldigung, wenn du nix bist, warum bist du was? Oh, ich bin was, ich bin die Menge. Und zwar, wissen Sie, wenn ich mir aussuchen könnte, meine Existenz als Menge auswählen könnte, ich wäre gerne die leere Menge. Also ich wäre ausgezeichnet, ja? Ich habe zwar keine Elemente, aber Mensch, sagen Sie mal, wäre ich als leere Menge vielleicht in jeder anderen Menge enthalten? Hä? Ja oder nein? Bin ich als leere Menge in jeder anderen Menge enthalten? Werden wir am Dienstag uns anschauen. Natürlich. Weil für jedes Element von mir, ich habe ja keins, das ist auch in der anderen Menge drin. Ja, ich möchte nur sagen, die leere Menge, das ist eine schöne Menge. Ja? Auf die genauen Details auf den Dienstag verwiesen. Ja? Ja? Ich habe vorgegriffen. Ja? Wir haben ja überhaupt noch keine Definition von Mengenoperationen angeschaut. Die war einfach vorgegriffen, um zu erzählen, dass diese Menge gar nicht so kümmerlich ist. Sie hat zwar keine Elemente, aber sie ist da ausgezeichnet als die eine Menge ohne Elemente. So, bitteschön, dann schreiben wir doch mal gerade auf, was denn das Paar ist zur Endkonfiguration. Da sagen Sie, ja Mensch, das ist doch einfach nur andersrum. Macht da kein Boherum, Mann, Wolf, Ziege, Kohlkopf. Okay. Nicht? Oder ist es dann gesagt worden, Mensch, dann mach doch ein Boolesches Array mit vier Komponenten. In diesem Boolschen Array hast du eine Komponente für den Mann, für den Wolf, für den Ziege, für die Ziege und für den Kohlkopf. Oder ein zweiwertiges Array. Nicht? Und dann schreibst du einfach auf für Mann links. Für Wolf links. Ziege, Kohlkopf links. Könnte man auch so machen. Ja? Überhaupt kein Problem. So. Das haben wir jetzt gerade gemacht. Wir haben die Zustände für Start und Ziel uns überlegt. Was passiert denn, wenn sich genau drei Objekte am linken Ufer befinden? Und bitteschön, wir reden nur über die erlaubten Zustände. Was sind denn erlaubte Zustände, die zu keinem Massaker führen? Ziege muss überleben. Kohlkopf muss überleben. Ja? welche Situationen müssen wir ausschließen? Müssten wir irgendeine Situation ausschließen? Der Mann ist immer dabei. Am anderen Ufer könnte, haben wir nur dann ein Problem, wenn der Kohlkopf sich selbst frisst. Oder die Ziege auf einmal meint, sie müsste Wolf spielen an sich selbst. Ne? Also, wenn sich genau drei Objekte am linken Ufer befinden, erste Menge, linkes Ufer, rechtes Ufer. Linkes Ufer, Kohlkopf war am rechten Ufer vorher, jetzt ist die Ziege am rechten Ufer und jetzt ist der Wolf am rechten Ufer. Was ist denn die Situation, wenn wir genau ein Objekt am linken Ufer haben? Muss ich mir da großartig Gedanken machen? Ja? Solange der Mann sich nicht am linken Ufer befindet, wir sind jetzt unter der Annahme, dass wir tatsächlich genau ein Objekt haben, am linken Ufer, ja, solange der Mann nicht am linken Ufer ist, überhaupt kein Problem. Wir könnten auch anders argumentieren und sagen, bitteschön, du hast doch hier in dem vorigen Fall angenommen, du hast drei Objekte am linken Ufer und ein Objekt am rechten. Ja, einfach umkehren. Was bleibt denn jetzt noch über? Wenn sich zwei Objekte am linken Ufer befinden, ja. Was ist da problematisch? Okay. Ja, also Sie denken an das Problem mit den Übungen, nicht? Bitte keine große Sache, wenn Sie Ihre Präferenz haben für den Dienstagstermin. Aber Sie müssen switchen, ja? Nicht? Und Sie können sich immer noch neu bis zum Sonntag neu eintragen. Okay. Genau zwei Objekte. Was Sie sagen, was ich definitiv nicht machen sollte, ich sollte hier am linken Ufer ein paar aufschreiben, von dem ich weiß, dass der Mann nicht dabei ist, aber der Wolf, und dann darf ich natürlich nur die Ziege nicht hier auftreten lassen, nicht? Das heißt, ich würde den Kohlkopf nehmen können und dann wäre die Komplementmenge, das schreibe ich jetzt einfach nicht auf, da ist der Mann dabei, ja? Schreibe ich das auf. So, und dann welche anderen Möglichkeiten habe ich noch? Naja, ich würde den Mann jetzt, würde mir nur solche Situationen aufschreiben, wo der Mann am rechten Ufer ist, ja? Habe ich noch eine andere Möglichkeit, den Mann am rechten Ufer zu lassen? Und am linken Ufer eine Konfiguration verschieden von Wolf und Kohlkopf? Was kann ich machen? Ich habe hier die Ziege gehabt. Wenn ich den Wolf nehme, dann ist Ziege und Kohlkopf am anderen Ufer. Geht nicht. Wenn ich nicht den Wolf nehme und nicht die Ziege, bleibt nur noch der Kohlkopf über, dann habe ich aber Wolf und Ziege. Geht auch nicht. Ah, das geht aber ziemlich fix. Wissen Sie, die anderen, ich habe keine anderen Möglichkeiten, wenn der Mann am rechten Ufer sich befindet. Die andere Möglichkeit, wenn der Mann sich am linken Ufer befindet, einfach umtauschen, bitteschön. Habe ich nur sage und schreibe zwei erlaubte Zustände. So, und jetzt ist die Frage, sind wir fertig? Nein. Wir haben die Zustände, wir brauchen jetzt die Zustandsübergänge. Wo zum Teufel kommen die Zustandsübergänge her? Vom Boot. Wir fahren ja hin und her. So, dann sagen Sie mir bitte schön, ich bin jetzt in dem Zustand MWZ, also der Kohlkopf, ist tatsächlich am rechten Ufer. Dann schreiben wir das auch so schön auf, dass wir das sofort visualisieren können. M, W und Z. Und dann haben wir hier den A-Kohlkopf. So. Ich kann einen Übergang machen, einen ersten Übergang. Und dann schreiben wir uns hier den zweiten Übergang auf. Das soll nur erlaubte Konfiguration sein. Was kann der Mann mitnehmen? Also zuerst mal ist klar, der Kohlkopf, der bleibt rechts, weil der Mann links ist. Der Mann wird rüberfahren. Der steht dann auch auf dem rechten Ufer. Ja? Den Wolf müssen wir mitnehmen. Das heißt, die Ziege würde hier bleiben, der Wolf ist da. Müssen wir den Wolf mitnehmen? Warum nicht? Ja, wir sind ja mit dabei. Ne? Wir können beide Situationen tatsächlich erreichen, dass wir halt den Wolf zurücklassen und K, M, Ziege haben. Welche andere Möglichkeiten hätte ich mit meinem Bötchen denn noch? Naja, der Mann möchte mal Spaß haben, setzt sich ins Boot allein und fährt los. Also das ist grässlich, sich vorzustellen, nicht? Der Wolf frisst die Ziege, die während sie gefressen wird, den Kohlkopf frisst. Ist für den Wolf gesund, weil er dann indirekt den Kohlkopf frisst, aber... Interessiert mich nicht. An dieser Stelle, ne, es ist wirklich hochgradig unfair, auf eine Frage zu antworten, interessiert mich nicht, weil die Frage ist gut. Warum ist die Frage gut? Weil ich im Wesentlichen sagen möchte, ich schalte den Kopf ab, und da wird nur noch vom Magen-Darm-Trakt aus gedacht, ich schalte den Kopf ab, wenn ich die Zustände definiert habe und wenn ich weiß, was ein Zustandsübergang, durch was ein Zustandsübergang definiert wird. Dann schalte ich den Kopf ab. Ich mache mir gar keine Gedanken mehr darum, ob ich überhaupt Zustände habe, die ich gar nicht erreichen kann. Ja? Mache mir überhaupt keine Gedanken. Ich möchte nur wissen, wie sehen meine Zustände aus und was sind die Übergänge. Hat es da möglicherweise Zustände, die ich nicht erreichen kann? Puff. Es wird mich nicht stören. Hoffentlich, ja. Also, was wir behaupten, wir können durch eine einzige Flussüberquerung in den Zustand ZKMW kommen. ZKMW und in den Zustand WKMZ. WKMZ. Der Mann, wenn er alleine fährt, gar nicht gut. So, grafische Darstellung. Ist toll, ja. Wissen Sie, was wir machen? Wir schalten an dieser Stelle, ja, der Kopf ist abgeschaltet. Das Gehirn ist ein derartiger Energiefresser. Sie sollten nicht, das ist gefährlich, Sie sollten nicht die ganze Zeit denken. Ja, das tun Sie ja auch nicht, Entschuldigung. Jetzt haben wir das ganze Zustandsübergangsdiagramm ausgeführt. Hier oben ist MWZK, das ist die Startkonfiguration. Und hier unten habe ich den Zielzustand aufgeführt. Und schauen Sie mal, was wir sofort sehen, ach, das ist doch sowas von klar, ich muss von oben nach unten. Ja, das Diagramm sagt mir, was ich zu tun habe. Ja, du läufst einfach runter. Du kannst halt sogar in beiden Richtungen laufen anscheinend, ja. Du läufst da runter und dann hast du auf einmal zwei Optionen. Dann kannst du wieder runterlaufen, immer in, hier wiederum in beiden Richtungen laufend. Und dann diese, whoops. Achso. Und dann gehen die beiden Optionen zu einer einzigen zurück. Und da laufen wir dann, bis wir sehen, ist alles ans andere Ufer gebracht. Der Mann übrigens, der hat Spaß, der fährt hier allein. Und der muss allein fahren. Und er fährt hier allein. Was können wir zum Beispiel, wenn wir hier auf das Diagramm schauen, sofort sagen? Jede Lösung, wir haben wie viele fundamental verschiedene Lösungen? Zwei. Linke Option, rechte Option. Jede Lösung, von der wir zwei haben, hat den Mann genau einmal, zweimal alleinfahrend. Ja, wir können so schnell Eigenschaften ableiten. Also was ich behaupte, das ist keine Konfiguration, keine Lösung, müssen wir später drüber sprechen. Ja? Das ist keine Lösung, das Flussüberquerungsproblem gibt, die effizienter ist, schneller abläuft, als die beiden Lösungen hier. Es geht nicht schneller, das ist meine Aussage. Ja, können wir uns gern später darüber unterhalten. Ja? Wir können, was ich im Wesentlichen behaupten möchte, und I dare you, ich fordere Sie heraus, ja? Geben Sie mir einen Plan mit weniger Flussüberquerungen. Ich behaupte, Sie brauchen mindestens eine, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Flussüberquerungen. Ich lege auf den Tisch des Hauses nur 5 €. Ich könnte irgendwo einen Fehler gemacht haben. Ja? Meine Frau schaut nach, wie viel Geld in meiner Börse ist, bevor ich nach Frankfurt fahre und wenn ich zurückkomme. Also ich bin da vorsichtig. Aber 5 € kriegen Sie. Weniger als 7 Flussüberquerungen. Dankeschön. So, aber bevor ich jetzt schließe, ja, bitte denken Sie dran. Starten Sie wirklich mit den Übungen so früh wie möglich. Schauen Sie sich das erste Übungsblatt an. Setzen Sie sich mit dem Appleboy auseinander. Zustandsübergangsdiagramme werden dort auch eine zentrale Rolle spielen. Okay, schönes Wochenende.